Deutschlandfunk. Der Tag.
Ja, ich weiß, es ist eine abgedroschene Weisheit, aber leider statistisch immer noch wahr. Die größte Gefahr für eine Frau ist ihr Mann. Über 140.000 Fälle von häuslicher Gewalt hat die Polizei 2018 dokumentiert. 81% der Betroffenen waren Frauen. Man muss jetzt, glaube ich, kein Raketenwissenschaftler sein, um sich auszumalen, dass die Dunkelziffer, also die Fälle, die die Polizei eben nicht dokumentiert hat, weil sie davon gar nichts mitgekriegt hat, um ein Vielfaches höher liegen dürfte.
Ich sag mal, Deutschland ist ein modernes Land und wir können doch nicht einfach zugucken, wie wir so eine Situation haben. Gewalt gegen Frauen geht uns alle an,
sagt Familienministerin Franziska Giffey heute anlässlich des Internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen. Wir sprechen gleich mit einer Leiterin eines Frauenhauses und fragen sie, wie sie das Problem wahrnimmt, was sie in ihrer Einrichtung so erlebt. Und auch im zweiten Thema geht es um das Schlechte in der Welt. Die China Cables dokumentieren massive Menschenrechtsverletzungen Chinas in ihrem eigenen Land gegen die Minderheit der Uiguren. Der Tag im Deutschlandfunk an diesem 25. November 2019. Ich bin Philipp May. Hi. Ich habe es gerade schon gesagt, das Problem der häuslichen Gewalt, insbesondere gegen Frauen, ist riesig, auch in Deutschland. Unter anderem auch, weil Frauen häufig nicht wissen, wohin. Es gibt einfach viel zu wenig Plätze in Frauenhäusern. 7.000 insgesamt, nötig wären aber laut Experten mindestens 20.000.
Wir müssen Frauen, und zwar jeder Frau in diesem Land, Schutz vor Gewalt geben. Leider wird das in ganz Deutschland nicht erfüllt. Gerade wenn Frauen Zuflucht in Frauenhäusern suchen, dann werden sie oftmals abgewiesen, weil viel zu wenig Plätze da sind,
sagt die Grünen-Chefin Annalena Baerbock. Also Zeit für einen Zustandsbericht von der Basis. Anruf bei Karin Bartel.
Frauenhaus Duisburg, Bartel, guten Tag.
Guten Tag, Frau Bartel, Philipp May vom Deutschlandfunk am Apparat.
Ja,
hallo. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ganz kurz, Sie sind die Leiterin des Frauenhauses Duisburg, das von der Diakonie, also der evangelischen Kirche, betrieben wird.
Ja, genau. Der Träger ist das evangelische Christophoruswerk.
Okay. Wie lange leiten Sie die Einrichtung schon?
Ich habe hier 2010 angefangen zu arbeiten und seit 2015 bin ich Leitung hier im Haus.
Also Sie haben schon einen ganz guten Überblick jetzt über die Jahre.
Ich denke, ja, dass ich den schon gewinnen konnte.
Sehr gut. Wie viele Frauen wohnen in der Zeit bei Ihnen?
Bei uns wohnen aktuell 9 Frauen und 10 Kinder.
Mhm. Das heißt, ist Ihre Einrichtung damit schon voll oder hätten Sie noch mehr Platz?
Ja, wir sind voll belegt und können leider, wir belegen auch keine Zimmer doppelt, wie das in anderen Frauenhäusern manchmal gemacht werden muss. Aber uns ist das wichtig, dass die Frauen eben ihre Privatsphäre mit den Kindern haben können.
Klar, das ist wahrscheinlich Dauerzustand.
Unsere Belegung ist, die Auslastung liegt bei 95% jährlich. Mhm. Ne? Also das, wir zeigen ja im Fraueninfonetz an, wenn es einen freien Platz gibt. Und da ist es eben so, dass wir eigentlich am selben Tag auch wieder den Platz vergeben.
Aha. Wie kommen denn die Frauen zu Ihnen? Wie findet die Kontaktaufnahme statt?
Also manche Frauen melden sich eben selber. Dann gibt es Situationen, dass das Jugendamt anruft oder eine Frau ist beim Kindergarten und sagt, ich kann nicht mehr nach Hause gehen, bitte helfen Sie mir. Und die Frauen kommen dann manchmal eben auch nur mit dem, was die so am Leib tragen, mit ihrer Kleidung, die sie anhaben und der Handtasche.
Also wenn man so will, eine richtige Flucht.
Genau,
Ist immer die Polizei im Spiel oder ist das gar nicht unbedingt? Also es gibt auch, also es wird nicht automatisch dann zur Anzeige gebracht.
Nein, viele unserer Bewohnerinnen sehen auch von der Anzeige ab, weil die einerseits befürchten, den Täter dadurch noch mehr zu provozieren. Und zum anderen gibt es eben auch, ich sage jetzt mal, für die Frauen eine schlechte Aussicht. Wenn da kein Zeuge bei war, wissen sie, okay, eine Verurteilung ist wahrscheinlich schlecht zu erreichen. Und selbst wenn der Täter verurteilt wird, wenn die Strafe dann so ausfällt, dass der eben auf Bewährung draußen ist, dann fühlt die Frau sich eben auch nicht geschützt. Mhm. Ne?
Das ist interessant, weil wurden ja die Zahlen veröffentlicht an Fällen häuslicher Gewalt 2018. 140.000 waren es, glaube ich.
Ja.
Und die Polizei hat selbst gesagt, das ist wahrscheinlich eine viel größere Dunkelziffer, die es gibt. Das heißt, bei Ihnen ist im Prinzip ganz viel Dunkelziffer schon alleine dabei bei Ihnen im Frauenhaus.
Ja, richtig. Also die wenigsten haben hier tatsächlich eine Anzeige gemacht. Ne? Wenn es einen Polizeieinsatz vor Ort gab, dann macht das ja die Polizei von sich aus sowieso.
Ja.
Aber dass die Frauen eben von sich aus zur Polizei gehen und sagen, ich möchte jetzt eine Anzeige erstatten, das ist eher weniger der Fall.
Sind es alle sozialen Milieus, die da kommen und auch alle Altersgruppen?
Also die Altersgruppe, die am meisten vertreten ist, das sind Frauen zwischen 26 und 40. Wir haben aber ab 18-Jährige, darunter nehmen wir halt nicht auf. Das sind dann zum Beispiel junge Frauen, die vor Zwangsverheiratung flüchten. Wir haben aber auch Seniorinnen schon gehabt, die vor ihren gewalttätigen Söhnen geflüchtet sind, ne, mit denen sie vielleicht zusammengelebt haben. Also da ist ein sehr breites Spektrum vertreten. Und ja, von den sozialen Milieus, da ist es so, also nicht alle Frauen, die im Frauenhaus ankommen, repräsentieren so den Schnitt an Frauen, die Gewalt erfahren. Bei uns kommen viele Frauen an, die gerade nicht arbeiten. Hängt auch damit zusammen, dass sie eben die Kinder betreuen. Der größte Teil der Kinder ist im Alter so bis 5 Jahre. Das ist gerade so die Zeit, wo die Frauen dann eben auch nicht arbeiten. Und wir haben natürlich auch einige Migrantinnen, was eben damit zusammenhängt. Die sind eben kurz in Deutschland und alle sozialen Kontakte, die die Frauen haben, die hat der Täter in der Regel auch. Ja. Das heißt, dort kann sie eben keinen Schutz finden. Frauen, die in Deutschland aufgewachsen sind, die kennen dann zum Beispiel noch eine Klassenkameradin von früher, ne, wo sie vielleicht hin kann. Oder wenn sie Frauen haben, die ein gutes Einkommen haben, die können sich ein Hotel leisten oder so. Ne? Die rufen vielleicht mal an, um eine Frage sich beantworten zu lassen, aber die brauchen den Schutzort nicht als Wohnraum.
Sie sind sozusagen das soziale Netz für alle, die sonst wirklich gar nichts mehr haben.
Genau, also auch Frauen mit mehreren Kindern. Ne? Da haben ja wenige Leute, sage ich mal, noch mal eben in der Wohnung 3 Zimmer frei, um die noch mit unterzubringen. Ne? Wenn es jetzt eine einzelne Frau ist oder eine Frau mit einem Kind, das geht dann schon mal. Aber wenn es dann mehr sind, dann wird das auch schwierig.
Was sind denn das für Gewalterfahrungen, die Frauen gemacht haben?
Also psychische Gewalt haben nahezu alle Frauen gemacht, die wir hier haben. Das heißt Beleidigungen, Anschreien, da müssen wir häufig auch für sensibilisieren, dass auch das psychische Gewalt ist und nicht der Normalität des normalen Familienumgangs entspricht. Dann berichten die Frauen natürlich von körperlichen Gewalt, das heißt Schlägen, Tritten und ja, wir erfahren auch schon mal von sexueller Gewalt, aber das ist immer ein sehr tabuisiertes Thema. Da sprechen die Frauen erst in der Regel drüber, wenn sie wirklich ganz lange schon Vertrauen zu uns fassen konnten. Und die Frauen berichten natürlich auch von Dingen wie eingesperrt werden, dass die immer nur die Wohnung in Begleitung verlassen dürfen oder dass der Mann auf einmal beim Einkaufen auftaucht, das heißt, er hat sie verfolgt und dergleichen. Mhm. Oder dass eben auch Kontakte der Frauen unterbunden wurden. Ne? Oder manche Migrantinnen durften dann auch keinen Integrationskurs besuchen, weil da hätten sie sich ja dann auch Hilfe holen können.
Verstehe. Was machen Sie dann mit den Frauen? Sie haben gesagt, Sie bieten ihnen Schutz, ist klar, und Sie bauen erstmal Vertrauen auf zu den Frauen mit den Kindern dann wahrscheinlich.
Ja, wir bieten den Frauen Beratungsgespräche an. Das können die Frauen eben ganz unterschiedlich nutzen. Manche wollen eben erstmal nur so Behördendinge regeln, wie Anträge stellen beim Jobcenter oder Kindergeld. Und manche wollen aber direkt auch sprechen über das, was ihnen passiert ist. Und in den Beratungsgesprächen kann eben auch dann geschaut werden, ist das was, was sich vielleicht schon von Kindheit an so durchzieht in der Biografie der Frau. Und es kann eben geguckt werden, ob noch weitere Hilfen notwendig sind, wie therapeutische Unterstützung oder Schuldnerberatungen, rechtliche Beratungen.
Und dann irgendwann stehen die Frauen alleine auf ihren eigenen Füßen oder wie lange sind die dann bei Ihnen?
Also wir haben so eine Durchschnittszahl im letzten Jahr von 40 Tagen gehabt. Da sind aber Frauen bei, die einen Tag nur da waren, bis hin zu Frauen, die mehrere Monate da geblieben sind. Und wir arbeiten natürlich mit den Frauen darauf hin, dass die eine Perspektive haben, dass sie nicht wieder zurück zum Täter müssen, in Anführungsstrichen, dass sie das Gefühl haben, sie müssten dorthin, weil sie vielleicht nicht zurechtkommen oder weil ihr Aufenthaltstitel davon abhängig ist. Wir wollen den Frauen eben eine Perspektive bieten, dass sie in eine eigene Wohnung gehen können, wo sie ja im Idealfall ein gewaltfreies Leben führen können.
Ja, Ihre Adresse ist ja aus Gründen nicht bekannt. Das heißt, die Frauen wenden sich an Sie und Sie sind sozusagen an einem in Anführungsstrichen geheimen Ort in Duisburg.
Ja.
Was bedeutet das denn für das spätere Leben der Frauen? Ist es dann so, dass die sich geschützt fühlen vor ihrem Ehepartner, vor ihrem, ja, wie nenne ich das, vor ihrem Täter sozusagen, wenn sie dann aus ihrer Obhut sozusagen entlassen werden?
Also das ist ja erstmal ganz wichtig, wenn die Frauen zu uns kommen, dass die hier ein Gefühl von Sicherheit haben. Und das soll eben nicht nur innerhalb des Hauses sein, sondern auch im Umfeld des Frauenhauses, weil die Frauen eben selber einkaufen gehen oder mal mit den Kindern zum Spielplatz. Und wir schauen gerade bei Frauen, die aus Duisburg kommen, ist das bei uns überhaupt möglich? Ja, die verweisen wir oft an andere Städte. Und wenn die Frau das so einrichten konnte, dass sie sich eben hier sicher fühlt und das so gewährleistet ist, dann kann sie sich eben auch in Duisburg eine Wohnung suchen. Ne? Manche Frauen suchen aber auch in anderen Städten, weil sie dann vielleicht da doch nochmal eine Bekannte haben oder einen einzigen sozialen Kontakt wenigstens, ne? Damit sie eben sich nicht ganz alleine fühlen.
Sie haben gerade schon gesagt, Sie machen das jetzt seit 9 Jahren. Haben Sie das Gefühl, in dieser Zeit hat die Gewalt an Frauen zugenommen?
Also ich blicke mal so ein bisschen weiter zurück, weil wir hatten letztes Jahr auch 40-jähriges Jubiläum. Und also die Gewaltform, das ist ja jetzt schwer so in eine Größe zu fassen, sage ich mal. Aber
zumal, wenn das Angebot so klein ist und sie sowieso immer voll sind.
Ja, richtig. Also ich kann jetzt schwer sagen, ob es zu oder abgenommen hat. Abgenommen glaube ich nicht. Es sind eher noch weitere Formen von Gewalt dazugekommen, wie zum Beispiel Cybergewalt, so nennen wir das. Das heißt, es gibt Frauen, die werden mit ihrem Smartphone die ganze Zeit verfolgt via GPS-Tracking. Oder die Frauen haben mit dem Mann irgendwelche erotischen Fotos geschossen, als alles noch tippitoppi war. Und wenn die Frau sich dann trennen will, wird sie damit erpresst, dass diese Fotos entweder im Internet veröffentlicht werden oder auch an Arbeitskollegen verschickt werden oder dergleichen. Also mit den neuen Medien sind da eben auch so ein paar Probleme dazugekommen. Das ist ja immer bei so missbräuchlichen Geschichten. Es ist sehr schwer zu sagen, weil es eben ein großes Dunkelfeld gibt.
Verstehe. Jetzt hat die Familienministerin Franziska Giffey angekündigt, 120 Millionen Euro immerhin zusätzlich für die Länder bereitzustellen. Sollen, glaube ich, nur bauliche Maßnahmen betroffen von sein. Also es geht nicht um mehr Personal oder Ähnliches. Außerdem will sie perspektivisch einen Rechtsanspruch für Frauen auf einen Platz im Frauenhaus schaffen. Da müsste aber ziemlich viel gebaut werden, wissen wir. Gibt ja viel zu wenig Frauenhäuser.
Ja.
Immerhin ein erster Schritt. Auch ein Zeichen dafür, dass das Problembewusstsein größer geworden ist?
Also ich finde das ganz wichtig, in dieser Form eine Anerkennung dieses Problems zu bekommen, also von politischer Seite. Denn es ist ja ganz lange immer so auf Länderebene geblieben, aber es ist so, wir haben Frauen aus sämtlichen Bundesländern auch schon bei uns gehabt, die einfach so eine große Angst hatten, dass die zum Täter so viel Abstand erzeugen wollten. Und die baulichen Geschichten sind natürlich die eine Sache, aber das sind ja einmalige Dinge. Was so dauerhaft fehlt, ist eben das Geld fürs Personal. Also bei uns ist es so, dass nur 50% unserer Personalkosten durch den Zuschuss des Landes gedeckt sind. Und wenn ich natürlich perspektivisch mehr Plätze schaffen will, dann brauche ich eben auch die Finanzierung des Personals. Denn ich kann nicht sagen, okay, hier ist der Wohnraum und dann guckt er mal, wie ihr mit den Frauen zurechtkommt. Die Frauen brauchen mittlerweile ganz viel Begleitung und haben ihren eigenen Gesprächsbedarf. Da kann ich eben nicht nur sagen, hier ist dein Zimmer und dann guckst du mal, wie du zurechtkommst, sondern die Frauen brauchen eben ganz viel Unterstützung.
Und wie finanzieren sie sich dann, wenn sie sich nur 50% vom Staat bekommen? Beziehungsweise vom Land bekommen? Über die Kirche, über Spenden oder?
Über Spenden, ja.
Hoi.
Genau. Also ich habe einen jährlichen Spendenbedarf von ungefähr 150.000 Euro.
Okay. Was bräuchte es denn außer Geld aus Ihrer Sicht noch, um dem Problem grundsätzlich Herr zu werden? Vielleicht sogar schon im Vorfeld, bevor es zur Gewalt kommt?
Ja, wenn man jetzt ganz klein anfangen will, könnte man natürlich schon gucken auf der Bildungsebene, wie bringt man Menschen bei, einerseits Konflikte gewaltfrei zu lösen natürlich und wie gehe ich mit dem Thema Aggressionen um, ja? Also jeder hat in irgendeiner Form Aggressionen schon mal gespürt und da gibt es ja unterschiedlichste Umgangsformen mit, sei es eben Sport machen oder dergleichen oder die anderen putzen wie wild oder so, aber das eben an den Lebenspartnern oder Partnerinnen auszulassen, ist eben der falsche Weg. Und Es geht ganz klar darum, das gesellschaftlich zu verurteilen und eben nicht zu glauben, ja, wir leben ja in Deutschland, wir sind so ein hochzivilisierter Staat. Auch hier findet das ganz viel statt.
Ich sag nur 140.000 dokumentierte Fälle im Jahr 2018. Karin Bartel, Leiterin des Frauenhauses Duisburg. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch.
Zuerst LuxLeaks, dann die Panama Papers, jetzt also die China Cables. Wieder eine schöne Alliteration der Rechercheure des Internationalen Konsortiums für investigative Journalisten, aber vor allem der nächste Coup. Zu diesem Verbund gehören ja aus Deutschland auch die Süddeutsche Zeitung, der WDR und der NDR. Und worum geht's diesmal? Bei den China Cables, ein Dokumentsatz aus China logischerweise, der Menschenrechtsverletzungen in wirklich allergrößtem Ausmaß nahelegt. Demnach wird in der Region Xinjiang im Nordwesten Chinas die Minderheit der Uiguren in Internierungslagern gehalten. Der renommierte China-Experte Adrian Zenz beschreibt es gegenüber den Kollegen so.
Die Dokumente belegen im Detail, dass die Regierung seit 2017 eine Massenkampagne der Umerziehung in dieser Region durchführt, unter dem Namen der Berufsbildung. Kultureller Genozid ist wahrscheinlich die beste Formulierung für das, was wir dort sehen.
Also ein kultureller Genozid. Und einer der Journalisten, die das recherchiert haben, ist mir jetzt aus Hamburg zugeschaltet. Philipp Eckstein vom NDR. Hi Philipp.
Hallo.
Philipp, vielleicht klären wir erst einmal die Dimension. Um wie viele Lager, um wie viele Menschen geht's da?
Ja, da muss man gleich ganz ehrlich sagen, eine ganz genaue Antwort gibt es auf diese Frage nicht. Es gibt allerdings mittlerweile sehr gute Schätzungen. Und das sind Schätzungen, die basieren auf Dokumenten, die basieren auf Satellitenaufnahmen. Also das ist jetzt nicht nur so dahergesagt. Und die meisten Experten, mit denen wir gesprochen haben, die gehen davon aus, dass rund 1 Million, vielleicht auch mehr Menschen in diesen Internierungslagern festgehalten werden. Auch bei den Zahlen gibt es etwas unterschiedliche Angaben. Adrian Zenz, den wir ja gerade auch schon gehört haben, er geht davon aus, dass es mindestens 1.000 solcher Lager, wahrscheinlich sogar 1.200 solcher Internierungslager eben in dieser Region in Xinjiang im Nordwesten Chinas geben soll.
Also es ist eine ungeheure Zahl von Lagern und von Menschen. Was geschieht mit denen da in diesen Lagern?
Ja, offiziell sollen sie dort Mandarin, also die Landessprache, lernen und sollen berufliche Fertigkeiten erlernen. Das war immer die offizielle Lesart der chinesischen Regierung. Lange Zeit hat man ja einfach schlichtweg verneint, dass es diese Lager gab. Dann wurde irgendwann der Druck zu groß. Und ich glaube, das Besondere jetzt an unserer Recherche ist, dass wir einmal einfach schauen können, was denn die chinesischen Machthaber als Anweisungen gegeben haben, was sie also sagen, wenn sie sich nicht beobachtet fühlen, in einer kalten, in einer bürokratischen Sprache. Und da wird einfach deutlich, also von harmlos kann da nicht die Rede sein. Die Menschen werden dort gefangen gehalten, sie werden rund um die Uhr überwacht, es werden Spitzel eingesetzt, die sie bespitzeln sollen. Sie werden kategorisiert nach einem Punktesystem. Es wird explizit davon gesprochen, dass wer nicht spurt, dem drohen Strafen, dem drohen auch Züchtigungen. Tatsächlich wird das Wort Züchtigungen auch benutzt. Das heißt, hier werden Leute drangsaliert und auch gebrochen.
Das heißt, da kommt jeder rein in diese Lager, der Uigure ist, oder muss man sozusagen sich vorher verdächtig gemacht haben aus Sicht der chinesischen Staatsführung?
Also jeder kommt nicht rein. Laut dem aktuellen Zensus oder den letzten Berichten leben in dieser Region etwa 10 Millionen Uiguren. Das heißt, man geht zurzeit davon aus, dass fast jeder Zehnte vielleicht festgenommen worden ist. Auswertungen, wer denn da so festgenommen worden ist, legt nahe, dass vor allem auch Familienoberhäupter, überwiegend dann in dem Fall Männer, festgenommen werden. Und der Grund, warum man dort in so einem Lager landen kann, die sind sehr vielfältig. Das kann schon ein Anruf ins Ausland sein, das kann ein zu langer Bart sein, das kann vielleicht ein religiöses Buch, was man zu Hause hat, sein. Es gibt auch so einen etwas irrationalen Aspekt noch, wo man auch nie so ganz sicher ist, ob das vielleicht gewollt ist. Die Leute wissen manchmal gar nicht genau, was denn der Grund ist in diesen Lagern. Das erfährt man dann eben auch, sollen sie Reue zeigen. Das ist sogar explizit vorgesehen. Das heißt, bekennen sich zu irgendwelchen Sünden. Das ist allerdings tatsächlich eine Situation, wo Leute festgenommen werden und dann für eine lange Zeit in diesen Lagern verschwinden, häufig ganz ohne zu wissen, warum.
Du hast es jetzt gerade schon angedeutet, Bart, beziehungsweise den religiösen Aspekt. Es geht bei den Uiguren um Muslime. Was für ein Problem haben die Chinesen, hat Peking denn genau mit den muslimischen Uiguren?
Ja, die Uiguren, das ist eine muslimische Minderheit, die sich schon lange unterdrückt fühlt von der Mehrheit der Han-Chinesen. Dazu muss man wissen, dass sie auch mal eine kurze Zeit unabhängig waren, dass es auch immer noch Unabhängigkeitsbestrebungen gibt. Jetzt in China selbst äußert die niemand mehr so laut, weil das einfach gefährlich wäre. Aber Uiguren, die im Exil im Ausland leben beispielsweise, die fordern das immer wieder ein. Und es gab in der Region 2009 relativ heftige Unruhen, wo auch viele Menschen gestorben sind, wo es auch Übergriffe, Angriffe, auch Terroranschläge gab, wo auch gerade Han-Chinesen gestorben sind. Es gab dann 2014 nochmal solche Vorfälle und all das wurde dann zum Anlass genommen, mehr oder weniger die gesamte Region, alle Uiguren auch generell unter Terrorismusverdacht zu stellen und einen unvergleichbaren Überwachungsstaat in der Region aufzubauen. Also man muss sagen, es ist nicht nur so in den Lagern, dass die Leute rund um die Uhr überwacht werden, sondern sie werden auch im Alltag überwacht. Auch diese China Cables Dokumente, da gibt es auch Informationen darüber, wie Datenbanken gefüttert werden, wo ganz genau Buch geführt wird, sowohl über die Uiguren, die in dieser Region leben, interessanterweise aber auch über Uiguren, die im Ausland leben.
Wie reagiert China denn auf diese neuen Enthüllungen?
Ja, zu den Dokumenten selbst wollte sich die Regierung bislang nicht äußern. Wir haben zusätzlich auch noch verschiedene Botschaften angeschrieben und angefragt. Die deutsche Botschaft, die chinesische Botschaft in Berlin beispielsweise, hat einfach auf aktuelle Stellungnahmen, auf offizielle Verlautbarungen zur Politik in der Region verwiesen. Da wird dann unter anderem eben auf das Thema Terrorismusbekämpfung hingewiesen. Die Botschaft in London sprach von Fake News. Es gab auch den Vorwurf, Journalisten würden hier wieder ein Land quasi diffamieren wollen, denn alles sei bestens in der Region. Also es gibt da sehr unterschiedliche Reaktionen. Die meisten sind aber ja aggressiv bis ablehnend.
Mhm. Könnte es denn sein, dass die Dokumente unecht sind?
Also man muss sagen, natürlich muss man bei solchen Dokumenten, wenn man die bekommt, muss man alles Mögliche tun, um einfach zu überprüfen, dass die Dokumente stimmen. Und das war jetzt ja, hier waren ja mehr als 75 Journalistinnen und Journalisten beteiligt an dieser Recherche. Und da hat man einfach geschaut. Also man hat sie immer wieder übersetzt. Man hat sie verglichen mit anderen Regierungsdokumenten, einfach geprüft quasi. Ist das plausibel? Man hat sie auch überprüft mit Zeugenaussagen, mit Leuten, die sagen, dass sie in solchen Lagern waren. Und dann hat man geschaut, was geben die an? Was finden wir in den Dokumenten wieder? Und nach einer doch relativ intensiven Prüfung waren wir dann alle zusammen der Meinung, dass wir ziemlich sicher sind, dass diese Dokumente echt sind und dass es auch notwendig ist, darüber zu berichten.
Dann nimm uns doch mal mit auf eure Recherche. Also ihr seid ein internationaler Journalistenverbund, du hast schon gesagt, ihr habt das intensiv geprüft, 75 Journalisten aus aller Herren Länder. Wie lange seid ihr jetzt an dieser Geschichte dran?
Ich würde sagen, vielleicht sowas wie 2 bis 3 Monate. Mhm. Natürlich ist es auch nicht, dass man dann ausschließlich damit arbeitet, aber man muss sich das so vorstellen. Die Dokumente sind zugespielt worden, eben diesem ICIJ. Die beiden bieten dann eine Plattform an, eine verschlüsselte Seite, wo man sich austauschen kann, wo sich diese Journalistinnen und Journalisten treffen, wo diskutiert wird, wo teilweise auch relativ intensiv diskutiert wird. Und eben dann auch solche Dokumente geprüft wird, Experten ausgetauscht werden und dergleichen mehr. Und vielleicht ein Punkt, der bei der Recherche wirklich besonders war, auch im Blick auf andere Recherchen, die Nervosität bei vielen Beteiligten ist und war doch ziemlich hoch, muss man sagen.
Weil es um China geht und weil möglicherweise man auch immer Repression fürchten muss, also nicht du, aber vielleicht die Protagonisten, der lange Arm der kommunistischen Partei sozusagen.
Ja, also man merkt natürlich, China ist in der Vergangenheit auch gegen Medienhäuser teilweise aggressiv vorgegangen, hat Seiten geblockt. Man merkte auch, normalerweise würde man bei so einer Recherche, wir haben ja auch Korrespondentinnen und Korrespondenten in China, die ARD, die würde man ja normalerweise einbinden, weil die sich ganz besonders gut auskennen. Das haben wir in dem Fall aber nicht gemacht. Das haben auch andere Kolleginnen von anderen Medienhäusern ganz bewusst nicht gemacht.
Um die zu schützen.
Um die zu schützen, aber auch, weil man nicht, ehrlich gesagt, nicht garantieren konnte, dass man sicher mit diesen Leuten kommunizieren kann, ohne dass man abgehört wird. Ja. Das gehört auch tatsächlich dazu. Und bei den Protagonisten stellt sich die Frage natürlich immer wieder. Wir wissen, dass Uiguren im Exil überwacht werden, auch vom Geheimdienst. Und man möchte natürlich niemanden gefährden, mit dem man dann auch über eine solche Recherche spricht.
Philipp, das bringt
trotzdem
mich
waren einige Leute mutig genug, ja.
Ja, gut, dass du es ansprichst. Ich habe heute erst einen Beitrag von dir bekommen, auch im Zuge der China Cables. Den habe ich gehört und da haben Exil-Uiguren hier in Deutschland berichtet, wie sie schon lange um ihre Angehörigen fürchten. Das Ganze war sehr bewegend, aber ich habe mich auch genau das gefragt, wie mutig war das von denen, jetzt an die Öffentlichkeit zu gehen, wenn die hier überwacht werden und sich jetzt öffentlich äußern?
Ich glaube, man muss das so hart sagen, wie das ist. Diese Menschen sind wahnsinnig verzweifelt. Und ich habe immer wieder auch gefragt, wollt ihr das wirklich erzählen? Aber das sind Leute, die auch nicht mit mir zum allerersten Mal gesprochen haben, die schon mit anderen Journalisten gesprochen haben und die zum einen tatsächlich nicht mehr weiter wissen, wie beispielsweise eine junge Frau, die vor 2 Jahren den Kontakt zu ihrer Schwester und zu ihren Eltern verloren hat und einfach wissen möchte, wie es diesen Leuten geht. Da gibt es auch die kleine Hoffnung, dass vielleicht etwas Aufmerksamkeit, auch Aufmerksamkeit im Westen, die Situation der Familie nicht weiter verschlechtert, sondern vielleicht sogar verbessert. Das ist also dieses persönliche Motiv, das man wirklich auch hofft. Und das andere ist, und das muss man auch sagen, es gibt auch viele Uiguren, die im Ausland leben, auch in Deutschland leben, die einfach der Meinung sind, es muss an die Öffentlichkeit. Und was dort passiert, sind so krasse Verbrechen, auch gegen die Menschlichkeit, dass sie das fast als ihre Aufgabe sehen, darüber zu berichten. Auch wenn, und das ist auch für alle wahr, mit denen ich gesprochen habe, sie wissen, dass es voraussichtlich nicht mehr nach Hause reisen können und gegebenenfalls auch ihre eigene Familie nie wiedersehen werden.
Aber sie hoffen auf die Öffentlichkeit und sie hoffen vor allem, wahrscheinlich auch jetzt hier in Deutschland insbesondere, auf die Bundesregierung. Gibt es denn da irgendwelche Reaktionen schon auf eure Rechercheergebnisse?
Also es gab heute tatsächlich so ein paar politische Reaktionen. Herr Seibert, der Regierungssprecher, hat sich in der Bundespressekonferenz geäußert, hat dort nochmal die Position der Bundesregierung, dass es einen Zugang für die UN-Menschenrechtsbeauftragte zu diesen Lagern geben soll, unterstrichen. Aus der Opposition kamen etwas schärfere Töne. Frau Bause von den Grünen hat beispielsweise gefordert, dass die Bundeskanzlerin jetzt endlich auch mal Stellung beziehen soll. Sie hat auch gefordert, dass Deutschland den chinesischen Botschafter vorladen soll, auch aus der FDP. Gab es Stimmen dazu, so hat sich die Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses des Bundestags, Güde Jensen, geäußert. Sie hat gesagt, die Zeit, in der wir nur China immer wieder appellieren, immer wieder nur auffordern sollen, die müsse jetzt auch langsam mal vorbei sein. Wenn sich da jetzt nichts tue, dann sollte man durchaus auch mal über Sanktionen nachdenken.
Findest du auch, dass die Bundesregierung zu zahm ist im Umgang mit China?
Also das Problem ist, es gibt ja immer wieder das Gespräch, dass man eben auch im Dialog sein muss. Ich glaube, man darf dabei auch nie vergessen, quasi wie eng die wirtschaftlichen Beziehungen sind zwischen Deutschland und China. Und dann ist natürlich auch immer das Thema Arbeitsplätze etc. Man sieht aber beispielsweise jetzt im Vergleich zu den USA schon, dass die USA zuletzt deutlich schärfer auch Stellung bezogen haben, auch beispielsweise einige Sanktionen verhängt haben, beispielsweise gegen Firmen, die diese Überwachungstechnik, die ja in diesem Land und vor allem in diesem Landstrich, in dieser Region so stark verbaut wird, dass man sagt, unsere Firmen dürfen mit diesen Firmen nicht mehr zusammenarbeiten. Und da sieht man schon, dass andere Länder schärfer vorgehen. Die Lösung wird wahrscheinlich sein, dass vor allem auch die Europäische Union stärker Stellung bezieht. Man muss aber auch ehrlicherweise sagen, dass sich China immer relativ unbeeindruckt gezeigt hat, wenn aus dem Ausland diese scharfe Kritik geäußert wird. Deswegen glaube ich, sollte man auch nicht zu große Hoffnungen haben, dass schärfere Appelle oder stärkere Aufforderungen unbedingt die Situation dieser Menschen verbessern werden.
Philipp Eckstein, Journalist vom NDR und Teil des Internationalen Konsortiums für investigative Journalisten, das die China Cables ans Licht der Öffentlichkeit gebracht hat. Vielen Dank, Philipp, für diesen spannenden Einblick.
Ja, danke dir.
Und damit sind wir schon wieder am Ende angekommen bei der Tag im Deutschlandfunk. Wenn Sie Anregungen haben, Kritik oder Lob, dann tun Sie das am besten, indem Sie uns schreiben, und zwar an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Philipp May, bis zum nächsten Mal und tschüss.